Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Somit sind wir auch auf der europäischen Ebene angekommen und werden jetzt aber wieder zurückkehren zur österreichischen. Es freut mich sehr, dass wir jetzt ein, wie ich finde, sehr hochkarätiges Podium bei uns begrüßen dürfen, dass die vielen Fragestellungen, die Naika Vorruthan dankenswerterweise in ihrer sehr inspirierenden Keynote aufgeworfen hat, dass wir das mit unserem Podium für Österreich und den österreichischen Standort vertiefen werden. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten Johannes Kopf, den Vorstandsvorsitzenden von AMS Österreich, Silvia Angelo, Vorstandsmitglied der ÖBB Infrastruktur AG, Gerti Schatzdorfer Wölfel, bis vor kurzem die Alleineigentümerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Schatzdorfer GmbH in Zipf in Oberösterreich, und Gabriel Felmermeier, Direktor des WIFO, Professor an der WU und affiliiertes Vormitglied. Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte gerne die vielen aufgeworfenen Themen, die wir jetzt in der Keynote gehört haben und die ja auch von unseren Begrüßungsrednern immer schon wieder angeteased wurden, das würde ich jetzt gerne vertiefen, und ich erwarte mir natürlich unmittelbare Lösungen, die bitte hier aufgezeigt werden am Podium. Also pressure is on. Aber ihr habt zugesagt, hier seid ihr. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Ganze, was wir mit Blick auf Deutschland gehört haben, für den österreichischen Arbeitsmarkt vertiefen, gibt es wohl keinen besseren Experten als jener, der zu meiner Linken sitzt, nämlich Johannes Kopf. Das heißt, du wirst uns jetzt erklären, erstens einmal, ist denn dieser Befund, den Naika Vorruthan angestellt hat, für Deutschland vor allem auch für Österreich zutreffend? Gibt es demografische Entwicklungen, die dir bereits jetzt Sorge bereiten, die dir in Zukunft Sorge bereiten? Und wo siehst du den Beitrag von einerseits, ja, Migration, Anwerbung, vor allem aber auch Aktivierung des bestehenden Arbeitskräftepersonals, etwa bei Menschen mit Fluchthintergrund? Große Frage, bitte gleich eine Lösung als Antwort.
Ja. Vielen Dank. Gratulation zur Gründung des Instituts und vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, da zu sein. Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt haben Sie angesprochen, nämlich es geht eigentlich, die Forschung möge die Zahlen arbeiten, aber die Politik möge die Emotionen managen. Und das ist genau ein bisschen ein schwieriger Punkt, wenn man lange Zeit geglaubt hat, schnell billige Punkte machen zu können mit Fremdenfeindlichkeit. Und dann drauf kommt, dass wir leider Gottes Migration brauchen, dann ist der kommunikative Spagat ein großer. Und jeder kennt Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Und Sie haben jetzt gesagt, Deutschland schafft sich ab ohne Migration. Also das ist nicht leicht, die Brücke in der Kommunikation. Das ist ein weiter Weg sozusagen. Und das zeigt aber, glaube ich, einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich die, Verzeihung, dass ich Fluch, verdammte Verantwortung, die die Politik bei diesem Thema hat und die sie nicht gut wahrnimmt. Und das ist noch immer so, dass sie die nicht gut nachnimmt. Es ist eine alte Geschichte und ich tue sie nicht zeitlich einordnen, damit Sie nicht genau wissen, wer es war. Aber ich erinnere mich, es gab einmal den Wunsch an das AMS, dass wir die Drittstaatszuwanderung organisieren, nämlich die Arbeitskräfteanwerbung im Ausland. Und damals ist ein Regierungsmitglied an mich herangetreten und hat gesagt, bitte könnt ihr das machen. Weil so wie in Deutschland die ZAV das für die Bundesagentur für Arbeit macht, dann könnte das AMS. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche dafür drei Dinge. Das eine ist Ressourcen, klar, das ist eine Budgetfrage und so weiter und auch Personalfrage. Die zweite Geschichte war, ich habe gesagt, wir brauchen 3 Jahre Vorlaufzeit, um Kooperationen aufzubauen, damit eben Vorauswahl vor Ort und so funktioniert. Und das Dritte war, was ich gesagt habe, ist, ich möchte einen medienwirksam erteilten Auftrag des Ministerrates haben. Weil ich will nicht mit der FPÖ diskutieren, wieso ich einen Mann in Manila habe. Und an dem dritten Punkt ist es gescheitert. Weil das ist nämlich schwierig, dass man gegen Migration auftritt und gleichzeitig die eigene Verwaltung bittet, sie zu organisieren. Und das zeigt, finde ich, den unglaublich schwierigen Spagat, der nicht kommunikativ gar nicht gelingt. Diese Teilung in gute Ausländer und schlechte Ausländer, nämlich die Rot-Weiß-Rot-Karte, das sind ja die Guten, wo die ganze Welt sich bemüht, da kommen da leider irrsinnig wenige und da konkurrenzieren wir mit ihrem Land und wir machen das so dilettantisch, das können Sie sich gar nicht vorstellen, während Sie irgendwie Ausbildungseinrichtungen woanders bauen und große Kooperationen haben, stehen wir mit einem Schild, auf deren Berg drauf ist, auf einer Messe und sagen, it's so beautiful.
Wortwörtlich mit dem Schild, ja.
Trotzdem geht's uns noch ganz gut, weil da ganz viele Leute aus der EU zu uns gekommen sind. Und darum ist unsere Demografiewarnungen alle nicht eingetreten, die ich im Gymnasium in der 7. Klasse gehört habe. Es ist nicht passiert. Nur dazwischen war halt eine EU-Osterweiterung in unmittelbarer Nachbarschaft. Und es sind auch mittlerweile viel mehr Deutsche, die bei uns sind, als Österreicher draußen. Das war auch einmal umgekehrt. Sie kommen nach Wien, es gefällt ihnen hier und dann studieren sie hier und dann verlieben sie sich in uns. Das können wir gut verstehen. So, und darum geht's uns noch nicht so schlecht. Aber wenn ich mir jetzt die Demografieprognosen anschaue, und es ist ja wahrscheinlich richtig, die Prognose, dass es nicht unmittelbarer Nähe zu uns wieder eine EU-Osterweiterung um 13 Länder geben wird, jedenfalls nicht so nah geografisch, wenn ich das erkenne, dann muss ich einfach zu dem Satz kommen, wer keine Ausländer will, muss selber länger arbeiten. Und das ist eine relativ simple Botschaft aus meiner Sicht. Und da geht es jetzt also wirklich um Emotionsmanagement und das möchte ich als erste Auftraglösung, der leider schwer und unangenehm ist, aber diese Herrschaften werden alle gut bezahlt, so wie auch ich. Das ist leider auch unsere Aufgabe. Danke.
Vielen Dank. Ich glaube, da war jetzt gleich ganz, ganz viel drinnen in diesem, es war auch ein Rundumschlag, lauter Rundumschläge heute, aber ich begrüße das sehr, weil wir wollen ja auch dieses offene Forum hier anbieten, um genau das zur Diskussion zu stellen. Und sowohl Naika Vorruthan als auch Janis Kopf hat jetzt auf diese vielen Widersprüchlichkeiten hingewiesen, die es da gibt. Gleichzeitig muss man ja konstatieren, dass wenn wir auf die Integrationsfrage blicken, auf die sich jetzt sehr viel fokussiert hat, weil aktuell neu ankommende, vor allem irreguläre Migration gibt es ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr wenig, dann ist in der Integration, und das zeigen eure Zahlen sehr deutlich, doch auch einiges gelungen, was sich auch manche nicht sagen trauen. Also wenn ich mir ansehe, gerade die männlichen Geflüchteten der Kohorte 2015-16, und das ist sicherlich auch den neu geschaffenen und mittlerweile sehr gut etablierten Strukturen beim AMS zu verdanken, aber auch natürlich vielen anderen Akteuren und Trägerorganisationen, die sich bemüht haben, da ist viel gelungen und da liegt die Erwerbsquote tatsächlich auf demselben Niveau wie jener der männlichen Durchschnittsbevölkerung. In Österreich, in Deutschland ist es sehr, sehr ähnlich der Befund. Das ist übrigens eine Wahrheit, die in der Öffentlichkeit kaum zu verfangen scheint. Und gleichzeitig aber ist es ein Bewusstsein, und das habe ich ja aus meinen ganzen Vorstandsetagenterminen in den letzten Monaten mitgenommen, das schon in den Unternehmen angekommen ist. Und jetzt schlage ich die Brücke zu einem Unternehmen, liebe Silvia, mit dem wir auch hier im Forum dank eines konkreten Forschungsprojektes eng verbunden sind und immer wieder in Austausch getreten sind. Die ÖBB, die Österreichischen Bundesbahnen, sind ein ganz spezielles Unternehmen, würde ich sagen, in der Form, als ich ja schon länger auch diesen gewissen demografischen Druck gespürt habt, gerade bei jenen Berufen und Tätigkeiten, die manueller Natur sind und wo, wie auch hingewiesen wurde, die KI wahrscheinlich unmittelbar nicht alles wegrationalisieren wird. Und gleichzeitig habt ihr, und das muss man auch gerade jetzt im Juni beispielsweise im Pride Month erwähnen, ihr habt unglaublich viel gemacht beim Thema Diversität insgesamt, möchte ich sagen. Die ÖBB setzen da Maßstäbe, was eben zum Beispiel auch Frauenförderung betrifft, Förderung von LGBTQ-Personen, aber auch von Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Ich glaube, es ist solchen Betrieben auch zu verdanken, dass die Arbeitsmarktintegration vieler Gruppen gelungen ist. Und deshalb möchte ich dich konkret fragen, was sind denn Rezepte oder Strategien, die du meinst, die ihr vor allem in den letzten 10 Jahren entwickelt habt, um auch diese Gruppe an Menschen stärker anzusprechen, für Lehre, aber auch generell, um sie auch in den Arbeitsmarkt und bei euch in die Beschäftigung zu bringen? Kannst du da konkrete Learnings mit uns teilen?
Ja, zum einen auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Ich möchte auch gratulieren zu diesem Erfolg, zu diesem Institut. Es ist wirklich ganz großartig, was ihr da geleistet habt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist jetzt ein sehr schöner Erfolg. Von meiner Seite Vielleicht nur ganz kurz ein Punkt. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen jetzt Teil in meiner Argumentation dieses Nützlichkeitsrassismus, um diesen Begriff aufzugreifen. Den habe ich sehr spannend gefunden, weil wir natürlich dafür, so hast du es angesprochen, ein sehr gutes Beispiel sind. Wir haben über 47.000 Beschäftigte in den gesamten ÖBB. Der Großteil dieser Beschäftigten ist im Nicht-Office-Bereich tätig. Das ist vorher sehr schön dargestellt worden. Das sind Brücken, das sind Tunnel natürlich, die sich eben nicht durch KI bauen. Möglicherweise kann man einiges noch planen in dieser Hinsicht, aber de facto nicht machen. Man kann natürlich nicht Lokfahrerinnen ersetzen, man kann natürlich nicht Zugbegleiterinnen ersetzen, man kann Fahrdienstleiterinnen zwar schon anders organisieren, aber nichtsdestotrotz sozusagen, man kann keine Instandhalterinnen ersetzen und auch keine Menschen, die Züge reparieren. Ja, wir haben natürlich, ich glaube, das ist einmal das Erste, ein Großteil unserer Beschäftigten bilden wir selbst aus. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir haben über 2000 Lehrlinge bei uns im Unternehmen. Das ist eine sehr große Anzahl. Und wir haben auch ein Ost-West-Thema in Österreich, allerdings ein bisschen ein anderes, nämlich insofern, wenn man bei uns an die Schulen schaut, dann ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich im Osten wesentlich weniger junge Menschen in der Alterskohorte von 15 in eine Lehre gehen, als das im Westen der Fall ist. Also wir haben sicher sozusagen von den unter Anführungszeichen autochthonen Österreicherinnen, was immer das ist, also ich heiße selber Angelo, was immer das ist, wenige, die eine Lehre machen, da haben wir eher, und das ist auch ganz spannend, wenn man bei uns in den 10. Bezirk am Heppelplatz geht, unsere Lehrwerkstätte, wird man von der Optik das Gefühl haben, dass sehr viele der jungen Menschen hier einen Migrationshintergrund haben. Und das ist auch tatsächlich sozusagen ein Punkt. Also wir sind ganz klassisch auch angewiesen auf diese Gruppen am Arbeitsmarkt, die entweder in der ersten oder zweiten Generation zu uns ins Land kommen. Dann kommt der zweite Punkt, weil Sie das so schön angesprochen haben, Frau Dr. Farutan, ja, Deutsch ist keine wahnsinnig einfache Sprache. Man kann sagen, schlimmer geht immer. Es könnte auch Finnisch sein. Aber es ist schlicht und ergreifend natürlich auch Wienerisch und Vorarlbergerisch. Es unterscheidet sich extrem voneinander. Also das heißt, wenn ich es mal hier geschafft habe, brauche ich dann, sollte ich besser nicht allzu weit wegfahren, weil dann wird's schwierig. Also es ist auch das ein Problem und wir brauchen Menschen, die Deutsch können. Wir haben Berufe, die auch hochsicherheitsrelevant sind. Und einander nicht zu verstehen, ist ein großes Problem. Wir haben noch dazu eine nicht so einfache Betriebssprache. Dafür ist die Bahn bekannt. Alles, was man kann es möglichst kompliziert auch ausdrücken, aber es hat sehr viel bei uns mit Sicherheit zu tun. Und Deutsch ist natürlich etwas, was die Menschen lernen müssen. Ab einer bestimmten Verantwortung in bestimmten Funktionen. Natürlich auf einem Niveau, wo man einander sicher verstehen kann. Weil, wie gesagt, sonst könnte es handig werden. Also Deutsch zu lernen, sie in Deutsch auszubilden, ist ein wesentlicher Punkt. Und dann natürlich, und Sie haben das auch angesprochen, die Frage von Netzwerken. Auch Netzwerke untereinander. Du hast das jetzt gerade gesagt, was wir in diesen verschiedenen Diversitätsbereichen machen. Das ist auch eine Möglichkeit, um natürlich sozusagen in Austausch zu kommen und zu sagen, wir bonden miteinander und schaffen es sozusagen, uns hier auch noch eine gewisse kulturelle Stabilität zu holen, weil ich glaube, das muss man, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, ist es immer leicht, wir haben jetzt im Unternehmen über 100 verschiedene Nationen vertreten. Ist es immer leicht? Nein. Da gibt es Konflikte, es gibt Reibereien, es gibt bei den Jugendlichen, die meistens nicht in dem Alter sind, wo man immer nur evidenzbasiert logische Argumente irgendwie direkt zum Herzen führen, natürlich auch sozusagen mitunter einiges an Konflikten. Ja, die müssen dann ausgemanagt werden von Leuten, die keine Sozialpädagoginnen sind, sondern die eigentlich auch ihren Job machen wollen und eigentlich keine Lust haben drauf, dass jetzt noch irgendjemand dem anderen wegen irgendwas eine drüber brät. Das ist sozusagen tatsächlich etwas, womit man auch rechnen muss und damit muss man umgehen. Also es ist nicht immer Honeymoon. Und ich glaube auch, sich klar darüber zu sein, dass man hier auch den Mitarbeiterinnen durchaus etwas zumutet, das muss ein Teil des Selbstverständnisses sein, weil es ist eben tatsächlich nicht nur, jetzt sage ich es in Wiener Worten, weil das darf ich so sagen, man ist nicht nur im 7. Bezirk, wo man den Berliner Döner als Stand hat sozusagen und alles ist lustig, sondern man ist auch auf der anderen Seite, die trennt die U6 bei uns, Sozusagen, und da ist natürlich sehr wohl auch eine, da gibt es dann einfach auch den Konflikt. Und man muss auch diesen Konflikt aushalten und den Konflikt managen und den Menschen, die in diesem Konflikt sind, nicht das Gefühl geben, dass sie etwas falsch machen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich möchte trotzdem noch etwas zu dir sagen. Wenn ich das jetzt noch darf an der Stelle, zur Politik. Ja, ich bin deiner Meinung, die Politik hat eine extrem große Verantwortung, aber nicht nur die Politik. Ich darf Mitglied, also nicht ich, sondern wir als Unternehmen Mitglied in einer Organisation sein, die, und da komme ich zu der Frage, nämlich zu diesem Thema Nützlichkeitsrassismus. Ich weiß nicht, ob alle Parteien tatsächlich schon verstanden haben und auch alle Akteure, Akteurinnen, dass es sozusagen für unseren Reichtum in der Gesellschaft hilfreich wäre, wenn wir mehr Menschen mit bestimmten Kompetenzen hätten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt in Österreich eine Partei, die hinlänglich beweist, dass das bei ihnen noch nicht angekommen ist und meistens das sehr deutlich tut. Und ich finde es sehr schwierig, wenn man die und in solchen Kontext ist man auch als Unternehmen, wenn man die als wirtschaftsfreundliche Partei bezeichnet. Damit tue ich mir intellektuell schwer. Das verstehe ich nicht. Und insofern haben Unternehmen sehr wohl auch in ihrem Umfeld und in ihren Netzwerken die Verantwortung, das zumindest zu challengen. Weil ich halte das tatsächlich noch nicht für einen Gedanken, der überall gleich angekommen ist.
Vielen Dank, Frau Schatzdorfer-Wölf. Ich glaube, das Stichwort unternehmerische Verantwortung ist Ihnen alles andere als fremd und auch in der betrieblichen Integration kennen Sie sich sehr gut aus. Die Schatzdorfer Gerätebau AG, für alle, die Sie nicht kennen, das ist ein sehr traditionsreicher Metallverarbeitungsbetrieb in Zipf in Oberösterreich. Wir haben jetzt schon über Ost-West-Gefälle gesprochen, dass mitunter auch Lehrstellen nicht dort sind, wo Lehrlinge sind und umgekehrt. Vor allem sind Sie als Zulieferer für die Metallindustrie tätig und kennen ja auch die Herausforderungen, wenn es um Arbeitskräfte geht, wenn es um Lehrlinge geht im Betrieb. Die Frage nach dem Nachwuchs, so vermute ich, stellt sich im Industriebundesland Oberösterreich wohl schon länger und ist auch ein Thema, das Sie begleitet. Und Sie haben schon sehr viele Erfahrungen in Ihrem Betrieb gemacht mit betrieblicher Integration, mit Rekrutierung, Onboarding, Einbindung von Menschen mit Fluchtgeschichte, mit Migrationsgeschichte. Sie kennen die Herausforderungen, Sie kennen aber auch, und da bin ich Silvia Angelo sehr dankbar für dieses Stichwort, die Chancen und die Möglichkeiten, die damit einhergehen. Was können Sie uns hier, Wien und Oberösterreich ist ja mitunter auch nicht deckungsgleich, Sie sprechen zu einem Wiener Publikum, bitte das mitzubedenken. Was können Sie uns hier mitgeben aus Ihren Erfahrungen in einem Industriebetrieb, wo die Herausforderungen doch auch wieder sehr speziell sind und wo Sie schon viele Jahre, und das weiß ich, weil wir uns auch immer wieder persönlich dazu austauschen konnten, auch vieles gelernt haben, was die Do's und die Don'ts in dieser betrieblichen Integration betrifft?
Also erstens mal eine sehr lange Frage. Ich freue mich sehr, dass ich heute da in Wien sein darf. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit einer ganz klaren Vorbereitung gekommen, habe einen Zettel, wo alles vollgeschrieben ist. Und dann höre ich diese Keynote von der Frau Rotan. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, das, was wir da heute eröffnen, ist mindestens 10 oder 15 Jahre zu spät. Ja, und ich glaube, das ist wieder so typisch österreichisch. Wir schauen zuerst auf die Deutschen und dann tun wir selber.
Besser spät als nie.
Also ich habe heute schon so viel gehört und so viel gelernt. Ich nehme so viel mit. Eines weiß ich schon. Wir haben heute sehr schöne Grußworte bekommen. Aber wenn wir darauf warten, bis die Politik uns das regelt, dann werden wir da, glaube ich, so etwas in unseren Ländern haben, in Deutschland genauso wie in Österreich, dass wir das nicht wollen. Und dass es verantwortungslos wäre, wenn wir das unseren Kindern hinterlassen würden. Das heißt, wir sind jetzt wirklich alle gefragt, wie wir in Oberösterreich schon sagen, dass man mit Fussen kommt. Kennen Sie das in Wien auch? Dass man anfängt zum Gehen, zum Laufen, zum Arbeiten. Ihr sagt, naja, ich bin so ein bisschen Grenzgebiet. Vielleicht die Ärmel hochkrempeln. Also ich glaube, dass das was Wesentliches ist. Bevor ich auf die Frage eingehe, ich finde es spannend, dass das jetzt passiert. Aber es muss erstens viel schneller, viel lauter und nicht darauf warten, dass die Politik wieder was macht. Ich denke mal, jeder, der heute herinnen ist, kann ein Multiplikator sein. Sie können deshalb mindestens nur 5 Leute erzählen. Und zwar, ich hoffe, Sie haben sich die Sachen alle abfotografiert, dass man diese Dramatik, die uns da entgegenschwellt, die werden wir noch alle erleben, nicht, dass wir glauben, das kommt in 50 Jahren. Das ist ganz schnell da. Das ist wirklich schnell da. Und das wollen wir nicht. Und da sind halt so viele Begriffe gefallen, von dem, dass Betriebe nicht mehr aufrechterhalten werden können und so weiter. Dann, ich muss jetzt von Herrn Kopf das kurz aufgreifen, wie Sie gesagt haben, wir können ja die Leute sagen, wenn wir die Ausländer nicht wollen, müsst ihr selber länger arbeiten. Das ist vielleicht ein Wort, das alle verstehen, wer sagt, länger arbeiten, um Gottes Willen. Aber wir merken gar nicht, dass wir damit die Arbeit wieder negativ besetzen und unsere ausländischen Freunde noch dazu. Ich glaube, die Argumentation muss ganz anders laufen. Jeder soll sich in seinem Umfeld einmal alle Menschen wegdenken, die nicht in Österreich geboren sind. Und dann soll er sich seinen Lebensstandard überlegen. Sie werden sehen, dass wir so schnell so nackt dastehen, dass wir es gar nicht glauben. Ja? Bis zu dem, wie unsere Häuser betreut, wie unsere Häuser putzt, wer uns ins Krankenhaus fährt, wer uns betreut, wer uns pflegt, wer unsere alten Menschen übernimmt, egal was. Stellen Sie sich das nur vor. Und diese Frage können Sie heute noch fünf andere Leute stellen. Was ich glaube, dass die Revolution von der Bevölkerung ausgehen muss und wir müssen die Politik treiben. Das, was ich jetzt erlebe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe immer das Gefühl, bei unserer Politik werden so Halbwahrheiten ausgesprochen. Und man schaut immer, welche Partei am weitesten vorne ist. Das ist übrigens in Oberösterreich genauso wie bei euch. Und dann richtet man sich mit der Argumentation so, dass man glaubt, man ist am nächsten bei der Partei, die zurzeit bei den Umfragen am weitesten vorne ist. Und wenn Sie sich vorstellen, wann jetzt nächstes Jahr gewählt wird, dann möchte ich nicht wissen, was da weiterhin passiert. Ja, es sitzt der Herr Badl da, der sagt so viel Richtung Finanzen, die wirklich stimmen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Politiker einfach top sind. Und ich hoffe, dass das nicht bei der Migration so ist, weil das, was ist, das wird unser Leben ganz dramatisch verändern. Und nämlich auch unsere Lebensqualität. Und jetzt komme ich auch zu der Frage. Ja, wissen Sie, ich bin in einer ganz super Situation. Ich habe nämlich ein Familienunternehmen. Seit 1958 ein technisches Unternehmen. Und wissen Sie, das sagen Sie immer, Sie haben schon immer gesagt, Frauen, das wird nichts. Und ja, überhaupt, und Technik und Frauen passt nicht zusammen. Also drum lassen Sie Ihnen nichts sagen. Ich habe das Gegenteil bewiesen, weil ich habe es gerade meine Tochter übergeben. Und ich sage, Quereinsteigerin ist Musikerin, also die kann das auch nicht, aber die Zahlen sind super. Warum ich das sage, weil ich das einfach nicht mehr glaube. Weil ich nur das glaube, was ich selber beeinflussen kann. Und ich möchte nur mal sagen, wir können ganz viel beeinflussen. Und bei uns in der Firma, wir haben wirklich überhaupt kein Problem, Menschen zu finden. Wir haben die Lehrlinge schon wieder für nächstes Jahr. Wir nehmen immer welche auch mit Teilleistungsschwächen, das weiß man. Wir nehmen immer auch Mädchen. Wir haben einen Frauenanteil von 25%, kriegt die Föst in 100 Jahren nicht zusammen. In der Technik bitte. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen spüren. Die Menschen spüren, was wird in diesem Unternehmen gesagt und was wird in dem Unternehmen gelebt. Und ich gehöre zu den 157.000 Familienunternehmen, die wirklich nur Handschlagqualität haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das andere Unternehmen nicht haben. Aber wir stehen ganz nahe an unseren Menschen. Wir sind meistens viel kleiner strukturiert und wir werden an dem gemessen, was wir sagen. Und meine Leute, die gingen auch für Geld arbeiten. Aber wissen Sie, für wen sie noch arbeiten? Immer für den Chef oder für die Chefin. Wir haben nur Chefinnen, ja. Aber wenn man diese Beziehungsebene bedient, und da möchte ich jetzt die Brücke schlagen zu der Migration, zu der Integration, wenn uns das gelingt, dann stellen Sie sich vor, was wir in Österreich für Leben hätten. Wenn wir die Menschen nicht nur wegen der Arbeitskraft brauchen, sondern wenn wir sie als Menschen integriert hätten. Stellen Sie sich vor, wenn Sie auf Urlaub fahren, egal wohin, zu den Ländern, die wir eigentlich jetzt gar nicht wollen. Man, ist das klasse in der Türkei. Aber wenn sie zu uns kommen, dann haben wir es immer in Ghettos. Dann haben wir Schulklassen, die nur aus Türken bestehen und das andere sind dann die Österreicher. Ich weiß das, weil ich bin immer wieder in Schulen. Und dann dürfen wir uns nicht fragen, wie sich die Menschen bei uns fühlen. Weil ich behaupte mal, die Stimmung, die ein junger Mensch hat, bis zu dem, dass er sich radikalisiert, ich glaube, das ist ein relativ kurzer Weg. Und das entschuldigt nichts, aber es macht es verständlich. Und nun, glaube ich, sind wir so daran gefordert, dass wir den Menschen auch bei uns eine Heimat geben. Und wenn wir jetzt die Zahlen noch dazu haben, also ich bin ja total perplex, was ich da gehört habe. Ich habe eh geglaubt, dass es wild ist. Aber dass das so extrem ist, wie Sie uns das gesagt haben. Also das ist was mich ja, also ich glaube, wir müssen das, weil die Politik, die wir europaweit machen, zielt ja auf ganz was anderes ab. Die zielt doch nicht darauf ab, dass wir die Leute da bei uns integrieren und schon gar nicht als Menschen bestenfalls bei uns arbeiten. Aber wenn es irgendwie geht, schauen wir es, dass wir außerhalb von Europa das Ganze haben. Die können ihre Studie nicht gelesen haben. Oder zumindest, wenn sie es gelesen haben, haben sie es nicht verstanden. Und ich glaube, da müssen wir laut sein. Und für das, liebe Judith, möchte, dass ihr da herinnen wirklich ganz, ganz laut seid. Und du hast heute einen kurzen Satz gesagt. Du hast gesagt, irgendwann kommt es an die Grenze, wo ihr nichts mehr tun dürft. Oder nichts mehr tun könnt. Ich glaube, genau auf diesem Punkt wird es ja schneller sein, das glaubt's, aber da müsst ihr wirklich laut sein und jeden Mitstreiter und jede Mitstreiterin nur nützen, der mir irgendwo nützen kann. Die Frage war nicht beantwortet, aber das war mir so wichtig.
Liebe Gerti, wenn ich darf, ich glaube, wir haben den Auftrag vernommen. Und wir nehmen ihn an und ich gebe ihn gleich weiter an einen am Forum affiliierten Wissenschaftler, nämlich den Gabriel Felbermeier. Du bist ja auch bei uns und warst eigentlich einer der ersten Stunde, der gleich gesagt hat, ja, da mache ich mit, obwohl du, glaube ich, nicht über zu viel Tagesfreizeit klagen kannst. Und dennoch hast du gesagt, das ist dein Anliegen und du unterstützt die Gründung eines solchen Forschungsinstituts an der WU absolut und sehr, sehr gerne. Wir haben schon gehört, es kommt ein bisschen spät. Gut, wir sind jetzt hier im Jahr 2026. Wir haben den Auftrag von der Gerti Schatzdorfer-Wölfel vernommen. Was würdest du machen mit diesem Auftrag aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch in Richtung Policy und Politikgestaltung?
Ja, schönen guten Abend zunächst einmal und herzlichen Glückwunsch, liebe Judith. Ich glaube tatsächlich, dass es höchst an der Zeit war, bin ich ganz bei Ihnen, dass wir die Kräfte bündeln in Österreich zu diesem Thema. Das ist alles andere als trivial. Ich habe vor, vielleicht war das 2013 oder so, da war ich noch in München an der LMU mit dem Paolo Butwara und anderen, haben wir das CEMIR gegründet, das Center for Excellence for Migration Integration Research. Das hat gut begonnen und dann eine weitere Geschichte, Defunding erlebt. Ja, also das ist nicht ganz einfach für dieses wichtige Thema, Finanzierung zu bekommen. Aus den Universitäten, aus der Wissenschaft, Drittmittelprojekte, keine ganz einfache Übung. Deswegen müssen wir zusammenhelfen, dass diese gute Initiative auch gedeihen kann. Und da stehe ich gern dafür zur Verfügung und auch das WIFO, würde ich sagen. Und ich glaube, das Podium spricht ja auch eine deutliche Sprache bisher. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn man die Frage beantwortet, die Sie gestellt haben, die ist super. Ja, was passiert, wenn wir uns die Menschen wegdenken, die im Ausland geboren wurden? Dann würde ich allein leben, weil meine Frau und meine drei Töchter sind alle im Ausland geboren. Jetzt kann man sagen, okay, was ist das für ein Ausland, Deutschland und Frankreich? Ja, es ist jetzt nicht der Iran und nicht Syrien oder so, aber das ist die Realität von mittlerweile sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land. Ja, das heißt, wir reden so, als wäre Migration noch immer sowas, wo wir uns über das Verhältnis mit dem Ausland Gedanken machen müssen. Mit den Ausländern, ja, oder mit den Syrern oder dann vielleicht irgendwann einmal mit den Filipinos oder wer auch immer, währenddem wir sozusagen so einen hohen Anteil schon in unserer Bevölkerung haben und die Österreicher und die Ausländer nicht irgendwie zwei disjunkte Gruppen sind, sondern in höchster Weise und in vielfältiger Form miteinander verbandelt, schon längst. Und das wird immer stärker, was auch gut ist, ja, also nichts mehr Randständiges. Aber ich glaube, was wir tun müssen, und das wäre auch eine Bitte an Form und an die Forschung, die da passiert ist, wir müssen die Dinge auch so ansprechen, wie sie wirklich sind. Ja, und das ist eh schon ein bisschen durchgeklungen auch, es ist nicht alles super. Ja, es ist nicht alles super, wenn man in die Grundschulen schaut, in Wien, wo viele Volksschüler gar kein Zeugnis mehr kriegen können, weil man keine Leistungsfeststellung durchführen kann, wenn die Deutschkenntnisse nicht da sind. Es ist ein Problem, wenn wir zwar jetzt mehr als 80% Erwerbsbeteiligung haben, aber das ist mehr als 10 Jahre nach dem Immigrationsschub 2015. Nicht? Also die Phase, bis wir dort waren, wo wir jetzt sind, die war sehr lange. Es ist auch nicht gut, wenn man sehr schnell mit der Rassismuskeule oder sonstigen solchen Argumenten kommt, wenn sich Menschen Gedanken machen um ihre Jobs. Ja, ich habe selber ein bisschen Forschung gemacht zu Substitutionselastizitäten zwischen einzelnen sagen Arbeitskräftegruppen, also die man nach Alter, Geschlecht, Migrantenstatus, Ausbildung clustert und dann fragt, wie sieht die, in welchem Substitutionsverhältnis stehen die miteinander. Und das erklärt auch zu einem Teil, warum viele der eingewanderten Menschen hier, die zweite Generation vielleicht da sind, warum die gar nicht so begeistert sind über Zuwanderung, weil dort die Sukzessionselastizitäten am höchsten sind. Das heißt es auf gut Deutsch, die stehen dann unter Druck, wenn da mehr kommen. Lohnmäßig, ja, in Österreich vielleicht nicht so sehr, weil wir durch ein strenges Regime an Mindestlöhnen haben über den KV, aber arbeitsplatzmäßig. Und das spüren die Leute. Und wenn man ihnen sozusagen sagt, wir haben ja kein Problem und das, was ihr bindet ihr euch nur ein und seid jetzt nicht so, habt sich nicht so, dann wird man, glaube ich, nicht das konstruktive Gespräch finden, das wir brauchen. Also wir müssen auch die Probleme ansprechen und für diese dann versuchen, Lösungen zu finden. Und teilweise liegen die schon auf der Hand. Beim Hereingehen haben wir darüber gesprochen, was Veränderungen sozusagen im Arbeitsrecht oder in der Sozialrecht auslösen können. Zum Beispiel mehr Menschen, die bei uns als Flüchtlinge sind, in die Fläche zu bringen, nach Oberösterreich zu bringen, raus aus Wien, wo die Jobs nicht da sind. Ja? Also das wären, über solche Dinge müssen wir eben auch dringend nachdenken, damit wir nicht hier sozusagen als Gruppe falsch unter den Verdacht geraten, wir biegen uns das alles schön und gut, wir sind alle nicht wirklich direkt betroffen, Subsessionslastäten sind klein. Ja, wir profitieren eher von Einwanderung, weil da Dienstleistungen angeboten werden, die wir gerne nachfragen. Ja, wir gehen gerne essen, haben das Geld dazu und möchten da gerne, ärgern uns, wenn bei den Wirten das Personal fehlt und solche Dinge. Ja, also deswegen, wenn das mein Wunsch sein darf, also wir sollten auch diese Bereiche, wo es zwickt und knirscht und quietscht, die müssen wir dringend ansprechen.
Also ein Wunsch nach Differenzierung und auch dort hinschauen, wo man vielleicht nicht so gerne hinschaut und gleichzeitig aber, und das ist ja ein großes Anliegen bei uns im Forum, immer auch diesen lösungs- und ressourcenorientierten Fokus zu haben und zu schauen, wo gelingt es denn besser? Wie kann es denn besser gelingen? Wo sind vielleicht Schalthebel? Ich glaube, wir haben heute schon einige ja gefunden tatsächlich, an denen man drehen könnte, um gewisse Dinge auch ins Gelingen zu bringen. Bevor ich jetzt in die nächste Runde komme, ich glaube, Johannes, du wolltest gerne noch einmal das Wort ergreifen, um auf etwas einzugehen, was am Podium gesagt wurde.
Ja, gerne. Ich möchte Ihnen antworten, Frau Schatzhofer. Und dabei möchte ich ein bisschen rassistisch werden, um das zu begründen, was ich sage. Wer von Ihnen ist ein gebürtiger Wiener? Hand hoch. Ja, das würde ich sagen, sind ungefähr 20%. Wir Wiener sind eigentlich, und ich bin einer, eigentlich sehr offen zum Thema Migration, wie man heute hier sieht. Und Wien hat auch kein demografisches Problem, gar keins. Unsere Bevölkerung wird, Erwerbsbevölkerung wird bis 2050 um 15% wachsen. Wir haben kein Problem mit den Pensionen in Wien. Wir haben ein Problem am Land. Und ganz ehrlich, wenn man ein Migrant ist, ein Geflüchteter. Ich verstehe, dass die Leute nach Wien gehen. Das ist leichter als im Bongau oder im Zillertal oder wo auch immer. Es ist leichter, ganz ehrlich, wenn man als Wiener ins Geiltal kommt, ich glaube, dann braucht man 30 Jahre und wird noch immer ein Wiener sein. Und das habe ich gemeint mit. Und mein Satz, wer keine Ausländer mag, der muss selber länger arbeiten, betrifft genau die ländlichen Regionen, die von der Demografie so betroffen sind. Dort haben wir nämlich im Geiltal haben wir bis 2050 ein Minus bei der Bevölkerung von 22%, in Mürz Zuschlag von mehr als 20. Erwerbsbevölkerung, nicht Bevölkerung, Erwerbsbevölkerung. In Kärnten haben sie eine steigende Bevölkerung aufgrund von Pensionistinnen und Pensionistenzuwanderung. Was das bedeutet für Pflege, was das bedeutet für, sie brauchen mehr Friseurinnen und Friseure, sie brauchen mehr Handel, sie brauchen öffentlichen Verkehr. Und die, ganz ehrlich, was ich damit sagen will, ist, die Fremdenfreundlichkeit in Wien ist eigentlich eh recht hoch. Das liegt daran, dass der Migrantenanteil in Wien über 50% liegt. Der Wiener ist Ausländer. Das ist so. Und das ist okay aus meiner Sicht. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe, wer keine Ausländer will, muss länger arbeiten. Ich glaube, wir müssen diese Brücke schaffen. Und wenn 8 Bundesländer sich gegen eine Residenzpflicht aussprechen, auch auf 2 Jahre eine Wohnsitzauflage, und eines dafür ist, dann weiß man, welches dafür ist und welche 8 dagegen sind. Und das ist das Thema, auf das ich hinweisen will. Und da, glaube ich, müssen wir schon alarmieren. Wir sind ein irre kleines Land, aber irgendwie endet das dann sehr schnell bei der Wiener Stadtgrenze. Vielen Dank.
Ähm,
Jetzt haben wir hier am Podium, glaube ich, sehr viele Argumente dafür gehört, warum die Migrationsdebatte, so wie sie da draußen, außerhalb des sprichwörtlichen Elfenbeinturms, und danke, ja, das nehme ich auch als wichtigen Input mit, lieber Gabriel, geführt wird, warum die eigentlich anders geführt werden sollte. Und dennoch, und da möchte ich Naika Foro dann zitieren, mit den Zahlen allein gibt es kein wirkliches Durchkommen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns leider auch gemacht haben. Das ist auch etwas, was die Forschung, das heißt die Sozialpsychologie angesprochen, unterstützt. Wir wissen, dass uns Emotionen dort erreichen, wo es Fakten nie hinschaffen. Und wenn man mal irgendeine wunderbare statistische Grafik hat, dann schaut das vielleicht schön aus. Aber wirklich so einen Meinungsumschwung, weil es uns im tiefsten Inneren berührt und mit uns resoniert, dazu würde es nicht führen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, die wir uns auch stellen sollten. Wie kommen wir denn hin auch dazu? Und wir haben uns ja als Form ein wunderschönes Motto gegeben, vielleicht ein bisschen hoch angesetzt als Ziel. Form bringt die Migrationsdebatte in Form. Wir haben uns viel überlegt dabei. Das ist quasi auch ein Ziel, das verbunden ist mit der Forschung, die hier betrieben wird, dass sie eben auch, nämlich Schritt für Schritt, und wir wissen, das ist eine Herkulesaufgabe, dazu führen kann, dass der Diskurs über Migration, Integration, Zugehörigkeit, Pluralismus vielleicht ein bisschen differenzierter, vielleicht ein bisschen lösungsorientierter, vielleicht ein bisschen menschlicher geführt wird. Erstens, weil es wichtig ist für den Wirtschaftsstandort, aber auch für den sozialen Zusammenhalt und nicht zuletzt für Fragen der Demokratie. Und jetzt möchte ich diese große Frage, und ich weiß schon, wenn ich mir jetzt Lösungen erwarte, dann ist das vielleicht ein wenig hoch angesetzt. Aber ich würde gerne aus Ihrer jeweiligen Sicht, dort, wo Sie verortet sind, so mit Integration und Migration im Alltag zu tun haben, vielleicht dann doch zumindest Lösungsansätze hören, Ideen hören, wo Sie meinen, da kann wirklich ein Unterschied gelingen. Und ich mache den Anfang, damit ich mich auch ein bisschen exponiere. Wir haben in den Sozialwissenschaften eine jahrzehntealte Theorie, die Kontakthypothese, die besagt, dass durch den direkten Kontakt mit Menschen, vor allem Menschengruppen, die einander mit Vorurteilen, Ressentiments gegenüberstehen, solche Ressentiments auch abgebaut werden können. Gleichzeitig hören wir aber, dass vielfach Segregation stattfindet in den Schulen oder auch zwischen den Bundesländern, ehrlicherweise, wie du skizziert hast. Ist das vielleicht auch schon irgendwo ein Ansatz, wo man sagen könnte, wir schaffen gerade auch in den Betrieben, in den Unternehmen genau solche Begegnungsräume, weil nur so kann auch wirklich dieser Abbau von gegenseitigen, möchte ich sagen, Vorurteilen gelingen. Das nur als Idee, aber ich bin sehr gespannt auf Ihre Lösungsansätze. Vielleicht darf ich diesmal beginnen bei Silvia, weil Johannes gerade gesprochen hat, und dann machen wir so die Runde.
Ja, vielleicht aus meiner Sicht, ich habe es eh schon vorher angeteasert, das, was du jetzt angesprochen hast, ist die viel zitierte Lufthoheit über die Stammtische wiedergewinnen. Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt, das heißt bei uns auch Foren schaffen und in die Auseinandersetzung gehen, weil bei uns arbeiten ja Menschen zusammen mit unterschiedlichen Hintergründen und daher auch mit unterschiedlichen Prägungen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, also einfach halt Menschen. Das ist das eine. Was mich jetzt aber schon ehrlicherweise, also ich glaube, das bieten wir an und das machen wir und das ist ein wesentlicher Punkt. Du versuchst das und machst das, glaube ich, großartig, indem du wahrscheinlich, glaube ich, in jede Sendung gehst, die dich anfragt sozusagen die Erklärbärin bist und alles irgendwie sozusagen mit Fakten belegst. Chapeau. Also das, ich denke, das ist ganz großartig und ich könnte mir vorstellen, das bringt dir auch manchmal Situationen, die du lieber nicht hättest. Aber das, was mich jetzt wirklich getriggert hat, auch in dem Vortrag, war das Thema Social Media. Und das ist auch ein Thema, das mich sozusagen bei unseren Jugendlichen immer beschäftigt. Also wie komme ich dorthin? Und ich merke es auch bei meinen Kindern, wie kommen wir dorthin, dem eine Gegenwirklichkeit entgegenzusetzen, weil ich glaube, das ist eigentlich mittlerweile die Lufthoheit über den Stammtisch, die halt eigentlich auf TikTok stattfindet oder wo auch immer. Und jetzt gebe ich es ganz offen zu, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie und jedenfalls auch die Kompetenz, hier eigentlich ein Modell anzubieten, weil das halte ich tatsächlich für einen der zentralsten Punkte, weil was ich so mitbekomme, durch diese Algorithmen kommt man ganz schnell in eine Szene hinein, die sehr sonderbar ist.
Vielen Dank, dass du das ansprichst, ja. Soziale Medien, ich glaube, da sehen wir uns einer gewissen Übermacht gegenüber. Dahinter stehen natürlich die großen Tech-Monopole, die genau damit Geld machen, dass eben keine konstruktiven Inhalte geteilt werden, sondern Inhalte geteilt werden, die Wut, die Hass erzeugen, die eigentlich Gruppen eher auseinandertreiben, als zusammenzuführen. Das ist eine große Aufgabe und das ist immer auch zunehmend auch ein Feld, dem sich auch, würde ich sagen, die Migrations- und Integrationsforschung widmen muss. Ja, vielen Dank für diesen Input. Darf ich gleich an dich weitergeben? Gegen Gerti.
Ja, was ich dazu beitragen kann, ist mal der Gedanke, Sprache, wissen wir, Sprache brauchen wir einfach, damit wir uns einfach integrieren. Und ich glaube, dass man da auch sehr kreativ denken könnte. Wir haben uns einmal so Gedanken gemacht in Oberösterreich in so einer kleinen Arbeitsgruppe, warum machen wir nicht eine App für Mütter und Kinder? Wir wissen, die Frauen sind nicht integriert, weil sie die Sprache nicht können. Wenn die Mütter nicht Deutsch sprechen, werden es die Kinder nicht tun. Also warum setzen wir da, anstatt dass wir zum Beispiel immer nur Leute, die wirklich im Arbeitsprozess stehen, dass die eine Sprachausbildung kriegen? Wir wissen es selber, wir machen 2 Wochen Italienisch und dann sind wir perfekt. Wir warten das aber von unseren Leuten, die zu uns kommen. Also ich denke mal, das könnte man sehr unterschwellig machen. Und das wäre vielleicht einmal auch irgendeine Gruppe, vielleicht einmal an der Uni, dass man sich da mal Gedanken dazu macht, könnten wir. Ich denke jetzt einmal Duolingo oder Babbel, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Könnte man da irgendwas machen, wo man sagt, Mütter und Kinder lernen gemeinsam Deutsch? Nur so ein Gedanke. Das, was wir bei uns in der Firma einfach sehen, also mein Team besteht aktuell aus 82 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was wir einfach sehen ist, du musst Raum und Zeit schaffen, damit sich die Menschen gegenseitig Geschichten erzählen. Und bei uns ist es so, wenn wir Firmenfeste oder so haben und wir sitzen da irgendwo beieinander und die Leute erzählen von sich selber oder von ihren Familien, da entsteht dann diese Beziehung, die wir brauchen, damit wir gut miteinander arbeiten können. Und wie ich gesagt habe, da tue ich mich natürlich leicht in so einem kleinen Familienunternehmen. Aber ich glaube, genau darum geht's, dass die Menschen für sich selber das Gefühl schaffen und dieses Gefühl erleben, ja, der neben mir, das ist nicht ein Fremder, das ist jetzt der Mohammed. Und mit dem ist voll klasse, weil der kann am besten schweißen oder der kann am besten kanten, weil die Leute werden nach dem gemessen, was sie können. Und was ich habe im Vorfeld auch mit einigen von meinen Mitarbeitern gesprochen und habe gefragt, warum sie bei uns da sind. Und sie hat gesagt, Chefin, weil du dich so persönlich um uns kümmerst. Ja, du hast mir geholfen, eine Wohnung zu finden, du hast mir geholfen, dass mein Sohn in die HTL gehen kann, du hast mir egal was. Ja, und ich glaube, oder dass man Menschen aufqualifiziert. Da kommen Menschen, aber weil sie nicht Deutsch können, dann glauben sie, Kinder nur LKW fahren und putzen. Ja, und weil wir immer die Maßstäbe setzen, wir Österreicher, sag ich in dem Fall, oder Deutsche, je nachdem. Und ich glaube, das ist genau das, was die Menschen spüren. Und wenn aber jeder Mensch das Gefühl hat, du bist der Teil vom Team und wenn du weg bist, dann fährt uns was. Weil wir brauchen deine Kompetenz, wir brauchen dich aber als Mensch. Und wenn man dieses Gefüge geschafft hat, dann sind die Menschen total offen und dann unterstützen sie es. Und dass das im Großen schwierig ist, das ist mir absolut klar. Aber ich glaube, genau dort soll die Reise hingehen. Und was ich immer wieder erlebe, und das ist auch schon angeklungen, wenn ich etwas Sinnstiftendes tun kann, dann fühle ich mich gut. Und wenn du jemanden in der Firma hast und der kann irgendwas und der kann irgendwas tun, erstens merkt man, wie schnell die Leute die Sprache lernen wollen, wenn sie wirklich das Gefühl haben, ich habe hier eine Zukunft. Ja, dann werden sie produktiver, da sind sie schneller integriert und ich glaube, dort muss die Reise irgendwo hingehen. Was Sie angesprochen haben, Herr Kopf, das ist ganz klar, dieses Gefälle, was wir innerhalb von Österreich haben. Und ich glaube, dass Oberösterreich, glaube ich, ja gar nicht so gut dasteht mit den Zahlen im Vergleich zu Wien. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren, einen Afghanen gehabt, den Jungen, den ich einen Lehrplatz angeboten hätte. Und der war genau 3 Monate da. Und dann ist er nach Wien, weil die Mindestförderung höher war als die Lehrlingsentschädigung, die er bei uns gekriegt hat. Ja? Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann mal genau drauf schauen, wie können wir uns denn österreichweit einmal wirklich committen, dass wir da einheitliche Standards haben. Dann, wie kann sich die Politik committen, weil was wir in unserem Land fehlt und den wenn sie die Deutschen nicht zusammenbringen, konnten es vielleicht mir kennen, weil wir kleiner sind und schneller. Wir haben, was dieses Thema betrifft, keine Vision und keine Strategie. Zumindest nicht irgendwas, was greift. Wir fangen dort ein bisschen an und fangen da ein bisschen an. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist genau das, was wir in der Keynote gehört haben, dass der Druck von Seiten der Industrie kommt, von Seiten der Wirtschaft. Ja, dass wir sagen, und das ist aber, ich möchte mich nicht darauf reduzieren lassen, nirgends mit der Vision nicht fest, weil das bin ich nicht, dass ich sage, ich möchte nur die Arbeitskräfte haben. Aber ich glaube, dass die Industrie oder die Wirtschaft, wie es so schön heißt, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Das wissen wir mittlerweile, dass das kein Slogan ist. Und da werden wir die Leute dringend dazu brauchen. Und wenn wir das schaffen, über diese Schiene, kann natürlich auch diese Anerkennung und diese Wertschätzung für diese Arbeit kommen. die verlassen ihr Land, um bei uns tätig zu sein und für unsere Pensionen auch einzuzahlen. Und ich glaube, mit dieser Integration muss auch diese Werthaltung und diese Anerkennung steigen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und darum glaube ich, dass das einen die Zahlen sind, aber das andere wird ganz viel Vorbildwirkungen brauchen. Das wird ganz viel, ich sage jetzt wirklich mal Marketing brauchen, dass wir einfach diese Gruppe von Menschen, die für uns so wichtig ist, dass wir die einfach positiv besetzen. Und das ist nicht eine Frage des Geldes, das ist eine Frage um die Haltung, die jeder für sich selber entscheiden kann, was er tut und was er nicht tut. Und vor allem, was er will. Ja.
Dem gibt es ja eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Dennoch, lieber Gabriel, ich möchte dich bitten um deine Lösungsansätze, die du uns skizzieren kannst aus deiner Position heraus. Wo siehst du Möglichkeiten, Hebel, an denen man drehen kann, Schalthebel und vielleicht auch ein bisschen die Chancen, die mit all dem verbunden sind, was wir heute am Podium und in der Keynote gehört haben?
Also zunächst einmal bin ich sehr beeindruckt von dem, was ich gerade gehört habe, Frau Schatzdorfer, weil das hört man nicht so wahnsinnig oft aus der sogenannten Wirtschaft, also von Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das wäre schon etwas, das ich mir wünschen täte, dass man die Migration eben wirklich auch als Zukunftschance sieht für dieses Land und dass das nicht nur jetzt eine linksgrüne Geschichte ist, sondern aus ZIP im Innviertel so glaubwürdig. Hausruckviertel, Entschuldigung. Ja. Unbelehrbar ist er. Ne? Ja. Nein, da muss ich mich sehr entschuldigen. Und merkt man, wie lange ich schon ausgewandert bin. Ja, so also eine Immigrationsgeschichte aus Oberösterreich. Aber ich glaube, wir müssten einfach diese positiven Geschichten sehr viel stärker, auch in der Forschung, auch in der das kann man auch in meinem Feld machen, der Wirtschaftsforschung, die Frage nämlich stellen, was wäre wenn? Ja, also wir machen das ja in vielen Dingen, wir machen das, was wäre, hätten wir Europa nicht? Ja, was würden wir da an Wohlstand und Wohlfahrt verlieren? Das sind natürlich alles, das sind wieder die Zahlen, ja, natürlich sind das die Zahlen, aber das ist auch das, was wir hier an der Uni tun müssen. Also ich glaube, die Stammtischhoheit, da können wir sozusagen Argumente liefern, aber wir werden die nicht, ich werde die nicht und vielleicht du auch nicht. Vielleicht der Johannes, ja, der die Stammtischhoheit wiederherstellen kann. Aber da müssen wir schon, da brauchen wir einen gemeinsamen Effort und wir brauchen auch die guten Argumente. Ja. Und das wichtigste Argument, das glaube ich wirklich unwiderlegbar ist, und das muss man halt manchmal 10, 15 Mal, 20 Mal dem unbelehrbaren Cousin oder so immer wieder auftischen. Die Demografie, mit der ist nicht zu spaßen. Ja. Und die wird uns treffen. Mir wird oft gesagt, ja, du warst ja schon seit 20 Jahren, ja, das stimmt. Und es gab immer wieder Ereignisse, die die Sache etwas entschärft haben. Aber nachdem jetzt die ganze Welt sozusagen abnehmende Wachstumsraten hat, ja, also ist ja nicht mehr so, dass die Welt wird noch wachsen demografisch, aber mit abnehmenden Raten. Das war in der Weltgeschichte strukturell noch nie der Fall. Wir sind in einem anderen Paradigma und die demografische Sache ist nicht nur eine, wer zahlt unsere Pensionen, ja, oder wer pflegt uns einmal alt sein, sondern wer schafft überhaupt wirtschaftliche Dynamik in diesem Land? Wer sind die Leute, die innovativ sein können? Wo sind die Schlüsselarbeitskräfte? Das ist also nicht nur das soziale Sicherungssystem. Ich glaube, dass wir da einfach sehr viel mehr tun müssen, alle zusammen, ja, um dem Narrativ Festung Österreich, wir müssen uns abschotten, unser Land für unsere Leute. Überhaupt dieses Vokabel der unseren Leute, ja, das mag ich überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen nicht, aber dieses wir und die und wir dulden die hier so, damit sie halt ein paar Jahre lernen, wie es geht und dann sollen sie wieder zurück. Also all diese Dinge, da können wir, glaube ich, viel, viel beitragen. Und das Institut und wir alle, die wir ein bisschen Möglichkeit haben, auch in die Öffentlichkeit hineinzuwirken, ja. Damit die es nämlich gibt, ja, auch am Land, ja, in den Pfarrgemeinden, in den Sportvereinen, ja, die sehr wohl wissen, wenn ich keine Ausländer mehr habe in meinem Fußballverein, ja, wo steht denn da in der Bezirksliga? Ja, das schaut nicht mehr so toll aus. Ne? Oder dann, tja, und der Bundesliga bis hin, jetzt bald, wenn wir es in den USA erleben, ja, dass wie sehr Diversität sozusagen Performance steigert. Ne? Und die diversen Teams sind typischerweise besser. Aber diese Argumente müssen wir, glaube ich, liefern. Das können wir als Forschungsinstitut, als Universität, und mithelfen bei dieser Lufthoheit über die Stammtische, aber wir sind halt dazu nicht geboren, sonst wären wir sonst wären wir auch anders, ne? Sonst wären wir irgendwie Wirten geworden oder Lokalpolitiker oder so irgendwas. Aber das argumentative sozusagen Ausrüsten, das müssen wir übernehmen. Und da geht noch viel, viel, viel mehr. Ja, ich glaube, das sind wir insgesamt da die zu zurückhaltend. Und wenn die Unternehmen da ein bisschen more outspoken sind, das ist nämlich viel authentischer. Wenn wir von irgendwelchen Statistiken reden, die wir ausgewertet haben, vielleicht dann noch mit super toller Ökonometrie, ja, das ist halt sehr weit weg. Aber wenn das sozusagen die gestandene Unternehmerin aus dem Hausrockviertel erzählt und das mit so viel Enthusiasmus und Authentizität, das hat, finde ich, sehr viel Gewicht, müsste man viel mehr in die Öffentlichkeit tragen.
In die Öffentlichkeit tragen werden Sie jetzt der Marco Arnautovic und der David Alaba für uns, oder? Ich glaube, das ist auch einfach die Realität einer österreichischen Migrationsgesellschaft, die wunderbar abgebildet ist und die niemand hinterfragt, weil die gewinnen ja für uns. Ja? Und da ist es vielleicht eine positive Besetzung des Uns. Lieber Johannes, du hast einmal in einem Interview gesagt, das werde ich nicht vergessen, dass sich ein Bundesland wie Kärnten eigentlich händeringend darum bemühen sollte, dass die Flüchtlinge dort bleiben. Da hast du wahrscheinlich auch die eine oder andere, möchte ich sagen, dezent kritische Zuschrift erhalten, womöglich nach diesem Interview. Dennoch gibt dir die demografische Realität recht. Und jetzt haben wir aber gerade diskutiert, und das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage, um die wir kreisen, all das verfängt nicht unbedingt in diesem, du hast mal gesagt, eigentlich braucht es ein Emotionsmanagement und nicht nur sozusagen die Zahlen, Daten, Fakten. Was aus deiner Erfahrung nach, und solche Podien machst du ja sehr, sehr häufig, auch den Austausch mit unterschiedlichen Bereichen von Verwaltung und Öffentlichkeit, was sind deine Erfahrungen, was kann da helfen, auch in der Vermittlung oder in diesem Überbrücken dieser zunehmenden Kluft zwischen Migrationsrealität, die Zahlen, die Perspektiven, die demografischen Prognosen auf der einen Seite und diese aufgeladene, unglaublich polarisierte Migrationsdebatte auf der anderen Seite?
Weder waren die Zuschriften noch die Presseaussendung der Sozialsprecherin der FPÖ dezent. Das waren sie nicht. Zu Kärnten. Ich war mal eingeladen, der Kärntner Politik und Kärntner Sozialpartner die Demografie zu präsentieren. Und dann war die Frage, weil Kärnten ist das Bundesland mit dem stärksten Rückgang der Erwerbsbevölkerung, eben mit -17% bis 2050. Und da wurde ich dann gefragt, und was soll man tun? Und ich habe gesagt, eine Wiener Flüchtlingsfamilie für jede Kärntner Gemeinde. Das ist ganz einfach. Das wäre dann auch, ich sage jetzt, deren Flüchtlingsfamilie, da funktioniert das auch mit der Integration und da helfen die Leute zusammen und das ist ja dann so gar wie, ich weiß nicht, unsere, so. Und ich hätte genauso gut sagen können, wir lösen das Problem der Demografie, indem wir Leute vom Mond holen. So absurd erschien das, meine Idee. Und da, das ist etwas, und da möchte ich finde ganz super, was Sie gesagt haben und noch viel toller finde ich, was Sie machen. Und auch dasselbe sage ich der Silvia Angelo. Ich finde es großartig, wenn Betriebe beginnen, sage ich zu sagen, wir warten nicht, bis die Politik das löst, wir lösen das. Und noch viel mehr, wenn Sie das auch einfordern. Ich möchte aber die Politik nicht aus ihrer Verantwortung nehmen. Und zwar meine ich da ganz konkret direkt nicht die Bundespolitik ganz spezifisch, sondern auch die Regionalpolitik. Ich möchte, dass die Regionen verstehen, dass sie eine Aufgabe haben, etwas zu tun gegen diese demografische Entwicklung. Die müssen sich überlegen, wie sie attraktiv sind. Wann immer wir als AMS versuchen, jemanden wohin zu vermitteln, und das selten gelingt das. Ich meine jetzt nicht an Wiener nach Salzburg, das ist schon toll, aber sondern tatsächlich jemanden, einen Migranten woanders hinzubringen, für eine Lehrstelle, für eine Facharbeiterausbildung. Wir haben zum Beispiel ein Übungshotel im Bongau, wo die Leute mal hingehen und dort Tourismus sozusagen lernen und dann tatsächlich auch immer wieder da bleiben. Erleben wir das Feedback, dass die Leute nach kurzer Zeit sagen, ich bin jetzt hier, ich arbeite hier und dann habe ich 2 Tage frei. Ich kenne niemanden. Niemanden. Und es gibt überhaupt keine soziale Integration. Es gibt auch die Frage des Wohnraums wird nicht besprochen. Es gibt keine Startwohnungen. Es gibt keine Unterstützung bei der Frage, was arbeitet die Frau oder der Mann. Es gibt keine Unterstützung bei der Frage, wie finde ich einen Kinderbetreuungsplatz oder was auch immer. Alle diese Themen, da gibt es eh genug für die Betriebe zu tun. Da muss man in den Unternehmen sowas wie ein Buddy-Prinzip aufbauen. Da gibt es ein kleines Budget und nimm den einmal mit, wenn du zum Fußballplatz gehst oder zum Grillen oder was auch immer. Oder zur Freiwilligen Feuerwehr oder solche Dinge. Aber dass die Regionen auf die Idee kommen, dass sie eine Verantwortung für die Frage haben, ob morgen noch Arbeitskräfte da sind oder nicht. Das besteht noch gar nicht, dieses Bewusstsein. In Deutschland gibt es schon Regionen, die überlegen sich sowas, dass es sowas gibt wie, wir kennen Tourismusinfos, aber wir kennen nicht sowas wie Arbeitskräfteinfos oder neu zugewanderte Arbeitskräfteinfos oder so. Dieses Bewusstsein möchte ich irgendwie erzeugen, sonst mögen diese Regionen halt aussterben. Das sind ernstzunehmende Themen und die relativ schnell kommen. Und das ist ganz spannend in den Arbeitslosenzahlen. Ich habe es mir angeschaut. In Regionen, wo die Bevölkerung ganz stark zurückgeht, die Erwerbsbevölkerung, vor allem die Jungen, man sieht es wunderbar in Osteuropa. Also wie ich AMS-Chef geworden bin, hatten die alle viel höhere Arbeitslosenquoten als wir. Viel höhere. Und jetzt haben sie deutlich niedrigere. Und das liegt daran, also in Estland zum Beispiel ist der Anteil der 15- bis 25-Jährigen in 10 Jahren um 25% gesunken. 25% weniger jung in 10 Jahren. Was das dann bedeutet für die Frage der Verfügbarkeit von Schulen, von Kinderbetreuungseinrichtungen, von öffentlichem Verkehr, von all diesen Dingen. Am Anfang sinkt die Arbeitslosigkeit, da kann die Politik sich freuen sozusagen. Nur dann kippt es, weil dann gehen die Betriebe weg. Und dann kippt es und dann sind das Regionen, irgendwen beleidige ich jetzt sicher, wie im Waldviertel noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, wo nur mehr die Alten leben und auch kein Bus mehr fährt. Und das wollen wir nicht. Und da will ich gerne die Regionalpolitik in die Verantwortung nehmen und das einfach deutlich machen. Darum bin ich so emotional bei dem Thema. Entschuldigung.
Gut und recht.
Ich würde jetzt sehr gerne das Podium öffnen für Ihre Fragen, Ihre Kommentare, Ihre Anmerkungen. Ich musste ja davor einige fragende Hände abwürgen. Vielleicht wollen die sich jetzt zu Wort melden, sehr gerne. Oder auch andere Anmerkungen, die es gibt. Ich sehe da hinten eine Frage. Karin? Genau.
Ja, vielen Dank, Karin Heitzmann. Ich leite selbst ein Forschungsinstitut hier an der Wirtschaftsuniversität Economics of Inequality. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Verteilungsfragen. Ich selber bin Armutsforscherin. Und jetzt ist wunderbar, wenn wir hören, viele Migranten aus der Welle, vor allem 2015, 2016, sind angestellt. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man aber, dass ganz viele von denen Working Poor sind. Das heißt, die Einkommen sind eher dann auf einem geringeren Niveau. Das heißt, die Integration in den Arbeitsmarkt an sich reicht ja noch nicht aus. Ja, das heißt noch lange nicht, dass die auf einem Niveau sind, das eigentlich für eine österreichische Gesellschaft anzuraten wäre. Von der Armutsforschung kommend, und jetzt haben Sie so schön ausgebreitet, welche Möglichkeiten es gäbe, gibt es einen Integrationsvorschlag, der eigentlich unbestritten ist, international vielfach erforscht, und das ist Investitionen in Kinder. Die Kinder von den Migranten und Migrantinnen sind die, wo man den Turnaround schaffen kann. Die Ausbildung vor allem in Elementareinrichtungen, also lang schon bevor die Schule beginnt, ist das, was wirklich einen Unterschied machen kann. Das ist bei uns momentan geregelt auf regionaler Ebene, das finde ich gar nicht so gut. Das wäre wahrscheinlich besser, wenn es tatsächlich so etwas wie eine zentrale Bildungspolitik gibt, weil auch in den ersten Jahren gibt es schon sowas wie Bildung, und zwar nicht nur kognitive, sondern auch nicht kognitive Bildung. Und das zeigt Renditen, und das zeigen uns die Amerikaner bis hin zu den Asiaten, die riesig sind. Hätte ich Geld zum Anlegen, würde ich dorthin investieren. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass die demografische Entwicklung nicht aufzuhalten sein wird. Es wird weniger geben. Umso wichtiger ist die Ausbildung, weil dann ist das Q, die Quantität, nicht mehr so wichtig wie die Qualität der Arbeitskraft. Und da legen wir bereits die sozusagen Quellen sozusagen oder die Wurzeln, und die sind festzulegen. Insofern stimme ich der Manuela Vollmann von vorher zu, in die Frauen investieren, aber vor allem auch in die Kinder investieren.
Vielen Dank. Bitte die Frage mehr. Hier noch eine Frage. Wir sammeln ein paar Fragen. Wir haben hier vorne noch eine Frage in der zweiten Reihe. Hier in der zweiten Reihe, der Herr Hebenstreit hat sich schon davor gemeldet.
Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wieder. Ich hole jetzt nach meine Gratulation, ja, Frau Kohlenberger, an Sie und an Ihr Team. Wir sind sehr froh darüber, dass es dieses Institut geben wird, und wir haben uns auch schon angestellt, um einen Status mit Bronze beginnend wahrscheinlich zu erlangen. Wir werden ihn dann
vielen Dank, wir bedanken uns.
Weil wir sehr interessiert daran sind, auch das, was wir tun als Gewerkschaftsbewegung, evidenzbasiert zu machen. Es gäbe jetzt eine Menge Anknüpfungspunkte. Ich versuche, ein paar wenige herauszunehmen. Ich bin ein Stück weit irritiert darüber, dass bei der letzten Fragerunde, die Sie jetzt da am Podium gemacht haben, in der Runde von den Expertinnen und Experten zu den Arbeits- und Rahmenbedingungen der Migrantinnen und Migranten gar nichts gekommen ist. Weil ganz ehrlich, Wir reden hier von den Sektoren, jetzt war es kurz Thema, wo hunderte, tausende Menschen in Österreich unter Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, von denen man in Österreich auch mit einem Vollzeitjob kein normales Leben führen kann. Das ist der Dienstleistungssektor, es ist der Tourismus, es ist die Reinigung, es ist die Bewachung, es ist der private Pflegebereich, es sind die Lieferdienste. Das sind hunderte, tausende Arbeitnehmerinnen in Österreich, wo wir heute in der Situation sind als Gewerkschaften, dass wir es jetzt schon nicht mehr schaffen, die Teuerung abzugelten. Das heißt, die werden immer ärmer. Wir haben in der Zwischenzeit 1,7 Millionen Armutsgefährdete bei Vollzeitjobs. Und es sind auch die Menschen, die am Arbeitsmarkt, im Arbeitsleben aufs höchste Maß ausgebeutet werden. Das ist die Realität. Es ist ja kein Zufall, dass es Branchen gibt, die sagen, wir stellen ausschließlich auch aus Arbeitskräfte aus dem Ausland ab, weil wir wissen, dass die im Arbeitsprozess erpressbar sind. Na, warum sind denn die Arbeitsrechtsfälle im Tourismus momentan top, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Überstunden nicht bezahlt werden, nicht nur dort? Also es ist schon die Politik gefordert und übrigens der Kopf, nicht nur die Regionalpolitik, es sind die politischen Entscheidungsträgerinnen gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen nicht ausgebeutet werden. Und sie wissen es. Warum ist die Gewerkschaft momentan kritisch in Bezug auf Arbeitsmigration? Nicht, weil wir die Zahlen nicht kennen, nicht, weil wir nicht wissen, was der demografische Wandel mit sich bringt, sondern weil wir seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, appellieren, pochen und am Ende hoffen, dass sich die Arbeitsbedingungen für die, die da kommen und für die, die da sind, verbessern, damit wir auch attraktiv sind. Und das passiert nicht. Irgendwann müssen wir uns dann hinstellen und sagen, passt auf, jetzt ist Schluss. Ja, nein, wir wollen keine mehr, solange ihr nicht die Arbeitsbedingungen für die verbessert, die da sind. Wir hoffen ja schon bald auf die, die jetzt sagen, na warum, und das ist doch einige Male gefallen, warum sollen wir denn nach Österreich gehen unter diesen Rahmenbedingungen? Warum sollen wir denn diese Jobs annehmen? Die reden ja Gott sei Dank miteinander und sagen, nach Österreich kommt es lieber nicht, weil im Tourismus habt ihr dann eine Situation, die ihr euch nicht wünscht, in der Reinigung, in der Bewachung, bei der 24-Stunden-Betreuung etc. Das sind Rahmenbedingungen, ich höre schon auf, die nicht attraktiv sind. Ja, da haben wir schon etwas zu tun und da kann ich nicht abstellen auf engagierte Unternehmerinnen, die gute Rahmenbedingungen schaffen. Da ist die Politik gefordert, da ist die Arbeitgeberseite gefordert. Wir brauchen Rahmenbedingungen, um das zu beenden, was hier stattfindet. Wir müssen aufhören, die Rahmenbedingungen so ausnutzen, wie es bisher passiert, dann auch zu subventionieren mit Arbeitskräften aus Drittstaaten, weil da wird sich nichts verbessern, wenn wir weiterhin so tun, als gäbe es diese Situation nicht. Kürzer ging es leider nicht, Entschuldigung. Geht noch viel zu sagen. Also, herzlichen Dank.
Ich sage, wir nehmen noch eine. Ich habe Ihnen heute Debatten, wir haben Debatten versprochen und ich glaube, wir haben eine Debatte. Aber bevor Sie antworten, ich weiß, Sie sitzen schon auf Nadeln. Eine Frage darf ich noch dazu nehmen, auch wieder hier vorne bitte. Und dann werden wir das summierend am Podium beantworten.
Ja, danke. Theodora Manolakos, Stadt Wien, Abteilung Integration und Diversität. Zunächst auch mal Gratulation und ich bin heilfroh, dass dieses Institut an einer Universität angesiedelt ist, weil ich glaube noch immer an die hohe Ethik der Wissenschaft und die ist bei den Universitäten sicher. Was ich ergänzen möchte, aber bitte eben, ich habe ein bisschen die Verwaltung jetzt vermisst, nämlich auch als Mitstreiterin, als Verbündete, ja. Auch in Ergänzung, auch die Verwaltung arbeitet mit Evidenz, ja, und wir sitzen auf Datenschätzen, also jedes Formular ist ja ein Datenschatz und wir können gerne mit Zahlen und wir lieben Zahlen in der Verwaltung. Also insofern sind wir eine wichtige Mitstreiterin, wenn es darum geht, trotzdem auch mit Zahlen und mit Evidenz zu argumentieren. Und da erinnert mich zum Beispiel auch dieser Ansatz, wie Ihr Institut eben auch gegründet worden ist, wo Sie gesagt haben, Sie sind zuerst in Berlin ansässig gewesen und dann hat man sich zusammengetan. Und ich denke mir, das wäre auch ein Vorschlag, dass wir uns als Verwaltung auch gemeinsam mit der Wissenschaft ein bisschen mehr verbünden und gemeinsam sozusagen verstärken die Argumentationen. Ja, also das, weil wenn es dann schon zwei sind, dann glaubt man es vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn dann auch noch die Wirtschaft auch dazu kommt, dann sind wir schon ein bisschen stärker. Ja, also das wäre so jetzt noch meine kleine Ergänzung. Danke. Okay.
ein Plädoyer, um Allianzen zu bilden. So würde ich das zusammenfassen. Ich spiele die drei Fragen, oder es waren ja eher Kommentare, aber im allerbesten Sinne Kommentare zu dem hier davor Gehörten und Gesagten. Spiel das zurück aufs Podium. Wer möchte denn beginnen und sich die Fragen, bitte, ja.
Ich muss natürlich da schon darauf antworten, was Sie gesagt haben. Ich bin absolut dafür, dass es Arbeitsbedingungen für jeden Menschen in diesem Land braucht, die arbeitswürdig sind. Gegen was ich mir aber einfach verwehr, diese Pauschalierung. Ja, sie sagen, so sind diese Bedingungen und so sind sie einfach nicht und müssen sie einmal zu anderen Betrieben kommen. Das mag es geben, aber es gibt auch das andere. Ich möchte es nur sagen, ich fühle mich jetzt angesprochen als Familienunternehmerin. Ja, wir haben Frauen und Männer und wir zahlen absolut, erstens einmal im Schnitt 18% über den KV. Und wir zahlen wirklich leistungsbezogen. Und da ist egal, ob der aus Afghanistan kommt oder ob die Frau vorher Friseurin war, wenn die bei uns schweißt oder kantet und macht den Output, verdient die genau das Gleiche. Da brauche ich nicht einmal ein Lohntransparenzgesetz, weil da muss ich wieder schreiben. Was mir ein bisschen sauer aufstößt, ich sage das einfach, ich will sie nicht persönlich angreifen. Ich finde es gut, wenn es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Aber ich glaube, man darf auch nicht verhindern, indem man sagt, jetzt warten wir einfach einmal ab, weil jedes Jahr, wo die Menschen nicht zu uns kommen, wird das auch für in Österreich einfach auch einen Schaden haben. Es geht einfach darum, dass wir sagen, wie können wir uns denn gemeinsam zusammentun? Nicht immer, ich habe immer so das Gefühl, wir machen immer entweder Parteipolitik oder Interessenspolitik. Warum können wir nicht einfach einmal eine gescheite Politik machen? Dass wir sagen, was ist für Österreich wichtig, für die Frauen, für die Arbeitgeber? Das wäre mein Ansatz. Und da vielleicht bin ich zu weit weg von der Politik. Darum bin ich wahrscheinlich Unternehmerin. Aber das ist was ich mir einfach auch irgendwo wünschen würde, dass man ein gemeinsames Ziel definiert, eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Strategie. Und dass sie sitzen auf so einem wichtigen Hebel. Jeder kann immer den ersten Schritt tun. Denke mal.
Ich würde mich jetzt auch ganz gerne kurz zu Wort melden, weil ich natürlich mit dem Roman Hebenstreit das Glück habe, dass ich in einem Unternehmen bin, wo ich eine starke Gewerkschaft habe. Und insofern sozusagen ist das schon ein Punkt, den möchte ich machen, weil ist ein Punkt, der mich vorher in dem Vortrag auch sehr berührt hat, nämlich die Frage der Kenntnis von Demokratie und von Institutionen. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich bin eine überzeugte Sozialpartnerin. Ich sage nicht, dass Sozialpartnerschaft auch immer leicht ist und dass das Finden von Kompromiss immer leicht ist. Aber ich glaube, dass das Wesen auch des Wohlstands in Österreich und wie wir mit Konflikten umgehen, wesentlich darin liegt, dass sich sozusagen institutionelle Vertreter mit unterschiedlichen Herangehensweisen zusammenstreiten müssen. Und das halte ich für eine Errungenschaft. Das ist etwas, was mir davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, ich sage nicht immer, dass das ein leichter Weg ist. Aber ich glaube, und das muss man schon sagen, das ist ein Punkt, wo es natürlich, und deswegen sage ich das vorher so ironisch, ich komme natürlich aus einem Unternehmen mit 180 Jahre Geschichte, einer sehr starken Gewerkschaftsbewegung. Das hat aber auch einen Vorteil, dass es hier eine institutionelle Kenntnis gibt. Und ich glaube, wenn Menschen neu zu uns kommen und in kleine Zusammenhänge kommen, in kleine Unternehmen kommen, durchaus auch in Situationen kommen, bei Frauen ist das sicher sehr oft der Fall. Also ich rede jetzt nicht von der 24-Stunden-Pflege, die halte ich überhaupt für ein ganz schwieriges Thema, wo sie nicht wissen, an wen sie sich wenden können, / auch nicht die Zeit dafür haben und ihnen diese institutionelle Kompetenz fehlt, dass das auch ganz schwierig ist und auch ein Thema ist, das Integration verhindert. Und insofern finde ich es schon sehr relevant zu sagen, wie bringt man, also da bin ich nicht ganz davon überzeugt, dass das dann immer die Liebe auf den ersten Blick ist, von der bin ich vielleicht jetzt überhaupt nicht mehr so überzeugt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist, glaube ich, schon wesentlich, dass man... Das
besprechen wir nachher.
Nein, ich bin schon davon überzeugt, dass man Menschen auch die Chance gibt, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden, zu denen eben auch eine institutionelle Angebundenheit gehört. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und da gibt es einfach Branchen, und das muss man auch sehen, die sind natürlich wesentlich, und es sind meistens Frauenbranchen, to be honest, ganz schlecht organisiert und manche sind besser organisiert. Und das ist, dann hat's halt oft auch mit Lohnunterschieden zu tun. Das muss man halt auch sehen. Also ich würde jetzt den Punkt schon gern auch als Chance aufgreifen, zu sagen, das ist eine Möglichkeit der institutionellen Integration.
Ich möchte noch zu Ihrer Frage
zum Thema Armut oder zu Ihrer Bemerkung, wichtige Bemerkung zum Thema Armut, aber auch irgendwie gleiche Chancen oder Arbeitsbedingungen oder bessere, gleich sind sie eh nicht, bessere Chancen, Arbeitsbedingungen, was sagen. Im morgigen Standard lesen Sie, was rausgekommen ist aus einem längeren Gespräch, das ich heute mit Gerald John geführt habe. Der Gerald John vom Standard hat mir die Frage gestellt, wir haben in Wien aktuell einen Rückgang der Arbeitslosigkeit von Subsidiarschutzberechtigten um 36%. Während sie in mehreren anderen Bundesländern steigt. Und er wollte wissen, warum und inwieweit das zusammenhängt mit der niedrigeren Sozialtransfer, also raus aus der Sozialhilfe hin zur oder Mindestsicherung zur Grundversorgung. Gleichzeitig haben wir auch einen deutlichen Beschäftigungsanstieg. Leider Gottes haben wir in den Hauptverbandsdaten nicht die Frage Con oder Sub, den Aufenthaltsstatus, aber wir haben einen massiven Beschäftigungsanstieg bei Syrern, Afghanen, Irak und Iran in Wien, auch überdurchschnittlich zu anderen Bundesländern. Und wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, dass diese Kürzung wohl zu einem nennenswerten Mehr an Beschäftigung geführt hat in Wien. Ist der erste Argumentation, die ich daraus abgeleitet habe. Die zweite ist offenbar zu einem Verbleiben in den Bundesländern, dass die Leute nach Anerkennung im jeweiligen Bundesland sich melden und nicht nach Wien übersiedeln. Und das dritte ist wahrscheinlich auch ein Mehr an Out of Labor Force. Was genau das ist, weiß ich nicht. Dazu habe ich zu wenig Daten. Frauen, die dann gar nicht am Arbeitsmarkt sind oder was auch immer, weiß ich noch zu wenig. Und dann wurde ich gefragt, ob das gut oder schlecht ist. Und ich glaube, dass ein einheitliches Sozialniveau gut ist in Österreich, in diesem kleinen Land. Ich glaube, dass die Grundversorgung zu nieder ist, um Armut zu bekämpfen. Und ich weiß nicht, welche negativen Effekte es hat, dass möglicherweise jetzt qualifizierte Leute Pizza ausliefern aus dieser Geschichte. Und diese Frage, ob das jetzt also gut ist oder nicht, ist eine zutiefst politische. Nämlich ob Work first oder Training first oder solche Dinge. Und bei zwei Zielgruppen möchte ich eigentlich immer Training first. Und die eine Zielgruppe sind alle Junge. Alle Junge gehören, schaut noch dazu, wenn wir die Zahlen kennen, wo dann eben so viel das WIFO hat das genau angeschaut, welche Fachkräfte werden denn fehlen. Es sind vor allem die sozusagen mit Lehrabschluss, die im Pflegebereich und so weiter. Und das sollten wir jeden dieser migrantischen Jugendlichen und Jugendlichen, es sind genug Junge da, die möglichst ermöglichen, dass die ihren Lehrabschluss machen können und so weiter. Das sollte man fördern. Und die zweite Zielgruppe, wo ich es auch nicht will, dieses Work first und schnell mit wenig Sozialleistung Leute in Arbeit bringen sozusagen, ist da, wo die Leute Qualifikation mitbringen. Wir haben mehr als 2000 Ärztinnen und Ärzte geholfen auf ihrem Weg zur Nostrifikation. Im Durchschnitt hat das 3 Jahre gedauert, weil die bis C1 Deutsch können müssen, um dann die Ergänzungsprüfungen auf der Uni zu schaffen. Und wahrscheinlich ist es sogar sinnvoll, dass sie Magen und Darm auseinanderhalten können, vor der OP, sprachlich meine ich. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass das gescheit ist, da zu investieren und eben auch einen Sozialtransfer so hoch zu wählen, dass die schaffen können, 3 Jahre lang an der Nostrifikation zu arbeiten. Das sind die zwei Zielgruppen. Sonst wird es wahrscheinlich viele geben, wo es auch gescheit ist, dass wir die Leute rasch in Arbeit bringen, in irgendeine, auch wahrscheinlich auch teilweise niedrig entlohnte Arbeit, weil anders wird es uns nicht gelingen, weil da sind Leute dabei aktuell, wo 25% gar nicht schreiben und lesen gelernt haben. Also es wird eine Balance geben, aber ob es jetzt gut ist oder nicht, interessant. Ich glaube, es ist gut, wenn es ein einheitliches Niveau gibt und nicht das Motiv ist, um woanders hinzugehen.
Gabriel, du wolltest noch und vielleicht könntest du die Frage zur Verwaltung auch gleich elegant einflechten in deine Antwort, dann haben wir alles erledigt.
Danke, Judith. Vielleicht mit der Verwaltung. Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt im Verwaltungshandeln natürlich immer jede Menge Daten, die dabei generiert werden, wir gerne nützen würden in der Forschung und die uns leider sehr häufig nicht zur Verfügung stehen, weil der Weg vom Formular hin zur wissenschaftlichen Auswertung, der ist oft ein sehr weiter. Also alle, die hier irgendwie über Daten verfügen, wenn die in das Austrian Micro Data Center bei der Statistik Austria kämen, verknüpft werden könnten mit dem Johannes Kopf seinen Daten, also mit Lohndaten. Hm? Ja, wir haben's. Aber ich würde sie gerne verknüpfen können mit allen möglichen anderen Dingen. Ja, zum Beispiel mit der Ausländerstatistik und so. Viele, viele Dinge würden wir gerne tun. Oder mit der Wohnsituation. So viele Sachen, die wir nicht können, weil wir die Daten nicht haben. Das ist jetzt nicht unbedingt Ihr Petitum gewesen. eher meins. Das ist die Gefahr, wenn man solche Jobs bekommt. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, weil die Bildung ein Thema war. Und die frühkindliche Bildung. Und wenn ich mir über irgendetwas wirklich Sorgen mache, dann, dass wir sehenden Augen sozusagen in eine Zweiklassengesellschaft hineinlaufen. Ja, und der Herr Himmstreit hat recht. Wir haben einen Gender Wage Gap, wir haben auch einen Migrant Wage Gap. Und das Einzige, was da wirklich hilft, ist sicherzustellen, dass niemand aus dem österreichischen Schulsystem herauskommt, der die Grundfähigkeiten schreiben und rechnen, hat der Johannes Kopf gesagt, nicht wirklich beherrscht. Wir züchten uns sonst sozusagen die Armut der Zukunft und die Sozialhilfeempfänger der Zukunft in einem Ausmaß, das wir uns noch gar nicht so recht vorstellen, wenn wir sehen, wie die Lage ist in manchen Volksschulen, in den Ballungszentren. Und da wäre es, glaube ich, das ist wirklich, weil das Wort Rendite auch sehr, sehr richtigerweise genannt wurde, da haben wir wirklich riesen Renditen. Ja? Also was man da mit ein paar Euro öffentlichen Mittels auch sozusagen an sozialer Rendite entstehen lassen können. Ja? Deswegen, das wollte ich sagen, weil das hängt zusammen. Ne? Die Armut der Zukunft und das heutige Bildungssystem, da habe ich echt Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Wenn nicht da schnell, es muss schnell was passieren, ja, weil da ist ja eigentlich auch schon, sind wir auch schon wieder 10, 15 Jahre zu spät dran. Und dann sind auch die Unternehmen in einer schwierigen Lage, ja, weil wenn da sozusagen Basisfähigkeiten nicht da sind, du kannst jetzt nicht mit einem 15-Jährigen oder 16-Jährigen anfangen, die Basis Rechen und Sprach oder auch Sozialnormen zu üben, ja.
Also ich nehme mit abschließend, dass es an Auftragen fürs Forum nicht mangelt. Im Gegenteil. Ich hoffe, Katharina hat es brav mitgeschrieben, oder? Morgen geht's, machen wir uns an die Arbeit. Vielen Dank für all diese Anregungen, Kommentare und Hinweise aus dem Publikum, vor allem aber von diesem Podium, das wirklich hochkarätig besetzt war. Herzlichen Dank, dass Sie alle, ihr alle unserer Einladung gefolgt sind. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Und nachdem wir jetzt schon an den Abschluss des formellen Teils gekommen sind, Sie wissen, jetzt kommt die Afterparty. Davor aber habe ich noch die denkbar schwerste Aufgabe, nämlich davor möchte ich noch weitere Dankesworte aussprechen. Und das ist deshalb die schwerste Aufgabe dieses Abends, weil ich eigentlich jeden und jeder Einzelnen, die heute gekommen ist, und ich habe, glaube ich, jeden und jeden Einzelnen persönlich begrüßt, danken müsste, weil Sie alle seit dem letzten Jahr und schon lange davor uns in unserer Arbeit in der Gründung dieses Instituts unterstützt haben. Deshalb gilt der Dank einmal an alle, aber insbesondere möchte ich dann doch, es bleibt mir nichts übrig, einige Menschen besonders hervorheben. Von Anfang an in der Gründung des Instituts, und da war das wirklich nur ein wirklich vermessener Gedanke, den die Katharina und ich gewälzt haben, unterstützt hat uns Philipp Sonderegger, der als systemischer Entwickler und Begleiter von Anfang an mit dabei war und gezeigt hat, dass das möglich ist und der uns eigentlich nie an dieser Idee, so wahnsinnig sie auch erschienen ist, zweifeln hat lassen. Ich hoffe, Philipp, du fühlst dich jetzt bestätigt, dass du hier sitzt und es ist gelungen. Danke vielmals. Danke. Ich möchte mich zudem bei einer Gründungsinitiative bedanken, der ich von Anfang an sehr eng verbunden war und die umgekehrt auch dieses Institut mit begleitet hat. Das ist die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die ich auch mit begründen durfte. Und irgendwann haben sich unsere Wege getrennt, aber im allerbesten Sinne. Ich bin sozusagen im Forum gelandet und aufgegangen und Courage existiert weiter. Es sind auch einige Mitglieder heute hier. Hervorheben möchte ich die Gründungsmutter, und das meine ich wirklich mit aller Liebe, die ich hineingießen kann in den Begriff, Katharina Stemberger, die extra von den Dreharbeiten in Linz zu Soko Linz hergekommen ist, nur damit sie heute hier dabei sein kann. Applaus
Und möglich wäre es nicht gewesen ohne einen, der in dem Moment, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, getroffen haben, gesagt hat, das glaube ich, das machen wir. Und bei jedem einzelnen Meeting, das ich überstehen musste, und bei jedem einzelnen Schritt und bei jeder einzelnen Verhandlungsschleife, die wir gedreht haben, hat er gesagt, das wird schon. Und es ist geworden, danke lieber Lois Grill, du bist uns von Anfang an eine Stütze gewesen und du bist es weiterhin. Vielen Dank. Danke sehr. Und so eine Veranstaltung wie diese wäre nicht möglich ohne die vielen unsichtbaren Helferinnen und Helfer. Und die sind für das Forum tatsächlich vor allem auch ehrenamtliche Helfer, weil wir sind noch dabei, Bronze, Silber, Gold zu besetzen. Ja, wir nehmen Anträge entgegen. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinem Team, das heute hier mit dabei war und weiterhin ist. Das ist Marie Jäger, Luise Moskop, Jurek Kolbe, Silvester Waslowski und Leonard Rohrbeck, die übrigens bei der Afterparty noch auf Sie zukommen werden und Sie um Statements für unsere Social-Media-Kanäle bitten werden. Bitte sagen Sie ja und sagen Sie was Nettes über das Forum. Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.